Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Die Reihen sind heute etwas gelichterter als sonst. Ich befürchte, das hat etwas damit zu tun, dass in den letzten Monaten es immer so zwei Termine gab, die rumgeisterten. Ist es der 1. Mai oder ist es der 8. Mai? Vernünftig wäre es gewesen, einfach jeden Freitag hierher zu kommen, denn an irgendeinem ist dann Anbetungsgottesdienst, auf jeden Fall jetzt an diesem am 1. Mai. Wer am 8. Mai kommt, kriegt einen freundlichen Zettel, der ihm sagt, er hätte leider den letzten Gottesdienst verpasst, könnte aber zum 1. im Juni wiederkommen. Also, manchmal ist das mit Terminen so, wenn man was plant, dass es nicht so ganz klar ist, wie kriegen wir es am besten hin. Wir freuen uns, dass ihr, dass Sie heute Abend hier sind und dass wir eine Menge ungewöhnlicher Dinge haben. Wir haben heute in diesem Gottesdienst, ich glaube, den jüngsten Prediger der Versöhnungskirchengemeinde. Johannes, steh mal einmal kurz auf. Also, der ist gerade mal 19. Die anderen waren, glaube ich, eher schon 20, die schon mal durften. Also wir sehen mal, wie weit wir mit der Grenze noch runtergehen oder wie wir damit am besten umgehen. Ich begrüße unter uns Besnik mit Philipp, seinem Übersetzer. Besnik kommt aus dem Kosovo, ist jetzt wieder im Kosovo, ist zum Glauben an Jesus dort gekommen, war in den USA in einer Jüngerschaftsschule und ist in den Kosovo zurückgegangen und wird uns ein Zeugnis aus seiner Erfahrung geben. Und wir wollen euch später dann auch bitten, die Kollekte in diesem Gottesdienst für ein Projekt, das er mit anderen dort umsetzt, in einem Dorf zusammenzulegen. Und ich begrüße, das kann nicht anders sein, Ilse Dore. Die ist eigentlich heute in keiner Funktion, außer unter uns als Schwester im Herrn zu sein, aber lange Jahre hier aktiv als Jugendreferentin der GGE, auch in der Lobpreisband sonst. Und ganz toll, dass du auch heute Abend hier bist. Und ich begrüße die Lobpreisband der FEG Heme, die keinen Namen hat, aber toll singen kann. Schön, dass ihr da seid. Heute Abend soll es um Vernunft gehen, hast du gesagt. Dass es vernünftig sein könne, an Gott zu glauben. Es wird, so habe ich verstanden, nicht primär um Gottesbeweise, die Pascalsche Wette und sonst was alles gehen, sondern eher um konkrete Erfahrungen, etwas zu tun, was man für richtig hält, ob alle das für vernünftig halten oder nicht. Das kriegen wir heute Abend raus. Auf jeden Fall ist es vernünftig, dass ihr nicht die ganze Zeit sitzen bleibt, sondern zu unseren Lobpreisliedern aufsteht und dann auch Gott die Ehre gebt. Und ich spreche jetzt noch ein Gebet für uns. Guter Gott, wir loben und preisen deinen herrlichen Namen und freuen uns, dass du mitten unter uns bist, dass du uns miteinander verbindest, dass du uns deine Liebe schenkst und wir spüren dürfen, dass sie uns zusammenschließt, dass du uns stark machst aus der Kraft deines Heiligen Geistes, dass du uns bevollmächtigst und sogar sendest, wenn wir aus diesem Gottesdienst herausgehen in die Stadt, sind wir Menschen, die du ausgestattet hast mit deinen Gaben. Heute Abend wollen wir Kraft tanken, deine Stärke, deinen inneren Frieden. Und wir wollen dir begegnen, dich erfahren. Dafür ist jetzt eine wunderbare Zeit, dir die Ehre zu geben und dir zu erlauben, dass du uns dienst. Denn das ist dein tiefstes Anliegen, dass du uns berührst und beschenkst. Dir sei die Ehre. Amen.
Thank you.
Ja, jetzt ist die Zeit, nochmal Eindrücke, Bilder, biblische Worte, die ihr von Gott vernommen habt und die vielleicht nicht nur für euch bestimmt waren, mit uns zu teilen, uns davon zu erzählen, das zu hören. Einfach, dass wir miteinander entdecken, dass Gott auch mit uns spricht und uns antwortet, dass er uns mit wichtigen Botschaften erfüllt.
Ich hatte ein Bild gesehen, was die Brigitte Langguth gemalt hat, und zwar die Emmaus-Jünger. Da gehen zwei Männer, die den Weg nach Emmaus gehen, und in der Mitte ist jemand mit ihnen gegangen, und sie dachten, das wäre der Einzige, und ich brauche euch die Geschichte nicht erzählen, aber mir ist dabei wichtig geworden zu sagen, ich habe gefragt, Herr, was willst du damit sagen? Ja, sag, hat von euch jemand mich nicht erkannt, dass ich mit ihm gegangen bin? Ich bin eine Strecke mit dir gegangen. Hast du mich nicht erkannt?
Dankeschön. Ich hatte das Bild einer Schale, einer Glasschale, die sich vom Himmel her mit Wasser füllt. Die Schale war so groß, dass man denkt, ganz viele können sich an diese Schale stellen und trinken. Wenn ihr noch was habt, sagt es ruhig. Es muss sich keiner was ausdenken, so ist es nicht, sondern nur, wenn ihr einen Eindruck habt und spürt, eigentlich sollte ich das vielleicht sagen, aber ich weiß noch nicht so recht, dann ist es meistens so, dass man das sagen sollte, wenn man so an dem Punkt angekommen ist. Sonst hat man das Problem nicht, dann weiß man schon, ich habe gar nichts, und dann braucht man darüber auch nicht lange nachzudenken.
Ich hatte ein ganz simples Bild von einer aufgehenden Knospe, möglicherweise inspiriert von der Natur aktuell. Aber sie war so wirklich kurz vorm Aufblühen. Mehr hatte ich dazu nicht. Vielleicht hat jemand anders den Impuls dazu.
Danke. Da muss man sich wieder aus der Decke schälen, ne? Ja, so ist das.
Danke. Ich habe eine Taube gesehen, die ganz ruhig hier so durch die Kirche ihre Bahnen zog, ganz ruhig, und ließ sich so nieder auf einzelnen Köpfen. Und ich hatte das Empfinden, dass Gott dazu lächelt.
Dankeschön. Thomas, startest du durch bis nach vorne? Dann fahr mal durch. Man dachte erst gerade, du wolltest die Hupe betätigen, aber es ist gut, dass es nicht die Hupe ist, sondern nur die Fernbedienung.
Okay. Ich hatte heute ein kräftiges Tiefpunkt. Ich hatte gedacht, er hätte mich verlassen. Aber jetzt gerade durch die ganzen Lieder und dieses Miteinander habe ich gemerkt, dass der Herr wieder bei mir ist und mir auch wieder die Kraft schenkt, um weiterzumachen mit dem, was er von mir möchte. Und dafür bin ich ihm dankbar.
Dankeschön, Thomas. Bilder der Nähe auf dem Weg, Bilder der Versorgung der Wasserschale, Bilder des Aufblühen und Wachsendürfens, des Versorgtwerdens durch Gott, der wie eine Taube sich niedersetzt und lächelt und versorgt. Die Erfahrung, dass in dieser Gemeinschaft ich getragen und aufgehoben und geborgen bin. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns Zeichen und Worte gibst, zu verstehen, dass du uns beschenkst, dass du uns versorgst, dass du uns begleitest, dass du uns verwandelst und dass du dich über uns freust. Dir sei dafür die Ehre. Amen. Der Werbeblock versuchen wir mal relativ kurz zu halten. Ehrlich gesagt fällt mir jetzt in der Sekunde ein, dass ich nicht nachgeguckt habe, wie groß die Kollekte vom letzten Mal war. Weißt du das, Wolfgang? Aus dem Kopf auch nicht, du guckst doch mal. Und währenddessen sage ich euch die anderen wichtigen Dinge. Eine schöne Gelegenheit ist noch im Monat Mai. Timothy James Meaney ist auch auf einem entsprechenden... Wolltest du das sagen? Dann darfst du das auch kommen.
Kannst doch. Ja, das war tatsächlich auch eins der Dinge, die ich sagen wollte. Genau, Timothy James Meaney aus Seattle hier am 18. im Konzert. Es wird wirklich eine großartige Sache. Viele kennen ihn aus dem Dünenhof oder in anderen Gelegenheiten. Er ist mit seinem Sohn hier, Jake und Eckhard Jung aus Siegen. Und es soll auch ein gemeinsamer Abend sein, wo wir mit Christen aus anderen Gemeinden zusammen hier einfach Gott feiern. Und ich erlaube mir einfach, unsere Anbetungsband, ihr habt letztes Mal so aufgejohlt, als der Name fiel, jedem eine Karte zu schenken von der Band.
Während du noch redest.
Genau, weil ihr es einfach verdient habt und uns so oft dient damit. Die anderen können eine Karte nachher im Worship Night Café kaufen für 4 oder 7 Euro. Und das ist der zweite Hinweis. Nachher im Checkpoint gibt's lecker Pfannkuchen, herb oder süß und eine gute Gemeinschaft und Möglichkeit, auch noch miteinander zu sprechen. Und die dritte Sache, man soll ja nur für das Werbung machen, wovon man dann wirklich überzeugt ist. Mache ich auch immer. In diesem Fall ganz besonders. Ich habe einen neuen Flyer. Wir haben einen neuen Flyer für meine Stelle. Ich darf ja hier arbeiten, weil viele Menschen für diese Stelle spenden. Deshalb darf ich hier einen Arbeitsschwerpunkt haben. Und das ist einfach eine unheimlich gute Form. Es ist ein Luxus, den andere Jugendreferenten nicht haben. Und ich bin da sehr dankbar für. Und ich weiß, es ist nicht immer ganz leicht, das Geld zusammenzukriegen. Und um das ein bisschen zu unterstützen, haben wir einen neuen Flyer gemacht, der erklärt, wie kann man für diese Stelle spenden. Der liegt im Ausgang. Kann man auch gerne in größerer Stückzahl mitnehmen und verteilen oder ja seine Vervielfältigung suchen dafür.
Okay, danke. Es gibt 2 Seminare. Für das eine, das Dienstseminar, habe ich leider keine Flyer vorne gefunden. Vielleicht können wir die nachher im Gottesdienst nochmal im Lutherhaus suchen. Dienen im Einklang mit Neigungen, Stärken und Talenten, bietet der Christoph Wiedermann bei uns an. Und wir haben wieder einen Kurs Stufen des Lebens, Elia durch Krisen reifen. Beginnt in der nächsten Woche, da geht es um Dienstag, vormittags, nachmittags oder mittwochsabends, 4-mal im Monat Mai. Lohnt sich auf jeden Fall, weil diese Elia-Geschichte, finde ich, die Geschichte ist, mit der man seine eigenen Krisen gut bewältigen kann. Also die Texte sind geradezu fast dafür geboren. Also es lohnt sich. Der Elia ist auch wirklich durch manches hindurchgegangen, durch Tiefen und Höhen. Und das kann man alles da ein Stück nacherleben und mit der eigenen Lebensgeschichte verknüpfen. Dann gibt es so einen schönen gelben Zettel am Ausgang. Wir sind nämlich mitten in dem Bewerbungsverfahren für die dritte Pfarrstelle, hatten schon am Donnerstag eine Probekatechese von einem der beiden Bewerber, dem Ehepaar Dirk und Miriam Ellermann. Eine zweite gibt es dann nochmal am 18. Mai hier vormittags für Vorschulkinder und am 10. Mai eine gemeinsame Probepredigt in einem Gottesdienst mit anschließendem Gemeindegespräch. Und von dem zweiten Bewerber, Pfarrer Martin Heider, am 19. Mai im Checkpoint Jesus abends, dienstags und am Pfingstmontag die Predigt. Also wer wissen will, wer sich hier für die Pfarrstelle bewirbt, um das kennenzulernen, alle diese Probekatechesen und natürlich der Gottesdienst auch, sind öffentlich zugänglich und wir freuen uns über alle, die daran teilnehmen und mit uns im Gespräch sind, wen wir denn am besten für unsere Pfarrstelle dann wählen vom Presbyterium aus. Ja, Besnik. Und dein Übersetzer Philipp, der uns allen auch kein Unbekannter ist, schon aus Fusion-Zeiten. Und wie ich jetzt mal auch wage zu sagen, das ist übrigens der Mensch, der die Südstadtgärten koordiniert. Hier gleich um die Ecke, unser interkulturelles Gartenprojekt, wo wir auch hoffen, viele unterschiedliche Menschen aus diesem Quartier zusammenzubringen und auch eine soziale, starke Kraft zu sein. Du hast mir den Besnik empfohlen und dann mir auch entsprechende Mails geschickt. Ich habe gedacht, du übersetzt auch freundlicherweise, der Besnik kann wahrscheinlich, was spricht man im Kosovo? Albanisch. Wer kann Albanisch hier? Okay, wir machen es nicht auf Albanisch. Du könntest es natürlich auf Englisch sagen, aber es wird den einen oder anderen geben, der das vielleicht dann doch nicht versteht. Und deswegen machen wir so einen Mix mit Übersetzen auf Deutsch. Ganz kurzer Interviewblock, dadurch verkürze ich so ein bisschen in dem, das ihr macht. Deswegen, ich habe gehört, du bist 31, du kommst aus dem Kosovo, du bist Muslim gewesen, weil wahrscheinlich alle in deinem Dorf, in deiner Gegend Muslim waren. Stimmt das? Ja. Du bist jetzt kein Muslim mehr, sondern bist Christ geworden und hast eine Ausbildung gemacht in Amerika und bist wieder im Kosovo. Was sagen die Leute, das war nur mein Vorspann. Was sagen die Leute, wenn du ihnen erzählst, du gehst wieder in den Kosovo? Was sagen die dann zu dir? Die Leute, die ganz normale Leute hier so in Iserlohn, wenn du denen das so erzählen würdest und so.
What are people saying to you when you tell them you're going back to Kosovo?
There are people that are saying like, why others are leaving Kosovo?
Können wir das jetzt
sagen? Ja, wir brauchen können wir noch ein zweites Mikro haben, Klaus, für den Funkmikros?
Ich nehme so lange.
Jetzt sind wir ein bisschen mikroarm, aber das klärt sich gleich. Also ich frage das nicht ohne Grund. Wir machen hier sehr viel in der Flüchtlingsarbeit und ich habe fast jeden Nachmittag hier irgendjemand stehen, der nach Serbien in Kosovo im Schnellverfahren in 14 Tagen zurück muss und sagt, das ist ganz schrecklich und man darf auf keinen Fall dahin zurück. Aber man muss es, man ist gezwungen und du gehst freiwillig. Wir sind gespannt, was du im Kosovo erlebt hast. Wir wissen, dass es Bürgerkrieg vor einiger Zeit dort gegeben hat, dass das danach auch nicht alles einfach rosig geworden ist und dass du deine persönliche Geschichte uns erzählst, was dich zu Jesus nach Amerika und jetzt wieder in den Kosovo geführt hat. Jetzt kriegt jeder von euch ein individuelles Teil.
Okay. First of all, it's really good to be here.
Ja, to all of you. Zuallererst mal, es ist wirklich gut hier zu sein bei euch.
I'll try to share my story in really short time.
Ich versuche mein Lebenszeugnis in kurzer Zeit mit euch zu teilen.
I grew up as a Muslim in a Muslim family.
Ich bin als Moslem aufgewachsen in einer muslimischen Familie.
When I was 14 and 15, Kosovo went through a war.
Als ich 14, 15 war, brach der Krieg aus im Kosovo.
I was out of my house for more than a year and just in the mountains sleeping in the cold weather, rain for 4 months.
Ja, ich musste flüchten aus meinem Haus, aus unserem Dorf und war draußen in den Bergen für über ein Jahr in der Kälte, im Regen die ganze Zeit.
I was separated from my family.
Ich war getrennt von meiner Familie.
They didn't know about me or I didn't know about them.
Die wussten nicht, wo ich bin und ich wusste nicht, wo sie sind.
And they heard that I was dead and they lived with that for 4 months.
Ja, und sie hörten das Gerücht, dass ich tot war und dachten das auch für 4 Monate.
And really twice I was really close to death.
Und zweimal war ich sehr nah am Tod dran, getötet zu werden.
As a 14 and 15 I carried injured wounded people.
Als ein 14-, 15-jähriger Junge habe ich verwundete Menschen getragen durch die Berge.
Suffered a lot.
Hab viel gelitten.
And then when I went back, the war ended after NATO helped.
Und dann konnte ich zurück, als die NATO eingegriffen hat und den Krieg beendet hat.
I went to my house and my house was burned up and in the walls there were only crosses drawn by sprays.
Ich kam zurück zu unserem Haus und es war niedergebrannt und die Leute, die es niedergebrannt hatten, hatten Kreuze darauf gesprüht.
Serbs are orthodox.
Die Serben, also die gegen uns gekämpft haben, die unser Land besetzt haben, die sind orthodoxe Christen.
And they really have misused the cross a lot.
Und die haben dieses Zeichen des Kreuzes sehr missbraucht während des Krieges.
They would draw this even in people's bodies.
Ja, also sie haben sogar mit dem Messer den Menschen das Kreuz eingeritzt.
And as a person who never heard of Jesus before or the cross.
Ja, und als jemand, der niemals von Jesus gehört hat oder was das Kreuz eigentlich ist.
That made me hate this cross.
Also
I thought that this was my enemy now.
Ja, ich habe das Kreuz gehasst, dieses Zeichen, und das stand für mich für den Feind.
But God had another plan.
Aber Gott hatte einen anderen Plan.
After the war, with this hate from the war, I started really bad life, really bad doing in school.
Ja, also nach all diesen Kriegserlebnissen wurde ich zu einem wirklich schlechten Jugendlichen, war schlecht in der Schule, habe ein schlechtes Leben geführt.
And then I met some missionaries. They were from Germany.
Ja, und dann traf ich einige Missionare, die aus Deutschland in den Kosovo gekommen waren.
And so they brought some people from Albania, which they spoke the language.
Ja, die hatten einige Leute aus Albanien dabei, die unsere Sprache sprechen.
And in a way, I was becoming friends with them, and they were sharing with me.
Ja, und ich freundete mich mit ihnen an, und sie begannen eben die frohe Botschaft mit mir zu teilen.
And when they would start sharing about Jesus, and I would say, no, you don't talk to me about that.
Ja, und als sie anfingen, über Jesus zu reden, da war ich gleich, nein, ihr redet nicht mit mir darüber.
But God was opening my heart and opening my eyes to see him clearly.
Ja, aber Gott hat in mir gearbeitet und meine Augen geöffnet, dass ich ihn erkennen konnte.
They had some flyers that I would take them like in a hidden way. They were for giving to people, but I didn't want them to see that I was reading about Jesus.
Und die hatten da Traktate, die habe ich dann heimlich mitgenommen. Ich wollte auf keinen Fall, dass die mitkriegen, dass ich das lese.
I took the Bible too.
Und ich habe auch eine Bibel mitgenommen.
And read it from the beginning to the end.
Und habe sie von Anfang bis zum Ende durchgelesen.
Comparing it to the Quran too.
Und habe es verglichen mit dem Koran, den ich erkannte.
And God was clear there, and his love was there.
Ja, und ich konnte Gott so klar in der Bibel erkennen und seine Liebe.
Even that I strongly resisted into this.
Ja, obwohl ich mich so sehr gegen diese Botschaft gewehrt hatte eigentlich.
I was not able to resist his love for me.
Ja, war es mir nicht möglich, dieser Liebe zu widerstehen.
Then I took the Jesus movie.
Dann habe ich eines Tages den Jesus-Film mit nach Hause genommen.
In the place where we fixed after the war, because the house was burned.
Ja, also in das Haus, das wir so notdürftig wieder aufgebaut hatten nach dem Krieg.
Then I was locking the door, so my family wouldn't see me or hear me what I'm doing there.
Ja, ich habe die Tür abgeschlossen, dass auf keinen Fall meine Familie sieht oder hört, was ich da tue.
Because I lost my uncle too in this war.
Ja, also mein Onkel wurde getötet in diesem Krieg.
And then that's where God really opened my heart, and I saw him clearly when they were crucifying Jesus, and that was for me. I understood that, watching that and reading that.
Ja, und als ich dann den Film gesehen habe und wie Jesus da unschuldig gekreuzigt wurde, da hat Gott mein Herz berührt.
I never felt better before.
Ja, und als ich mich dann als ich Gott in mein Herz gelassen habe, ich habe mich niemals besser gefühlt zuvor.
And I thought that this was the freedom that I have now, and I can live like that happy.
Ja, und ich dachte, das ist es jetzt. Das ist die Freiheit, die ich habe, und jetzt kann ich ein glückliches Leben leben.
But that's when when people persecuting began.
Ja, aber da fingen die Probleme eigentlich an, weil jetzt verfolgten mich meine eigenen Leute.
I was rejected from my family.
Meine Familie wies mich ab.
They found out that, and people would tell them that.
Ja, also sie haben das rausgefunden, dass ich mich bekehrt hatte, weil die Leute im Dorf ihnen das erzählt hatten.
I had my father hitting me on my face and saying, "You're not even my son anymore. You're bringing shame in my family."
Also mein Vater schlug mich ins Gesicht und sagte, "Du bist nicht mehr mein Sohn. Du bringst Schande über die Familie."
My relatives didn't want to hang out with me anymore.
Meine Verwandten wollten nichts mehr mit mir zu tun haben.
I lost all of my friends because their parents would tell them not to hang out with me anymore.
Ja, ich habe alle meine Freunde verloren, weil ihre Eltern ihnen verboten hatten, mit mir Zeit zu verbringen.
But I was reading the Bible and I was not doing good at all in school.
Ja. Trotzdem, ich las viel in der Bibel, obwohl ich eigentlich ein total schlechter Schüler war.
But God changed my life.
Ja, und Gott fing an, mein Leben total zu verändern.
Then we had grenades at our church.
Ja, dann gab es Anschläge auf unsere Kirche. 2 Granaten sind dort explodiert.
And we had so many persecutions as believers there. Well, I should say that I was the first believer in my town.
Ja, also ich war der allererste Christ in unserer Stadt, der erste, der sich zu Jesus bekehrt hat, und wir mussten so viel Verfolgung erdulden.
And then later on I was doing some Bible lessons to some kids and teaching them soccer. God changed my life. I was doing so much better in school.
Ja, und dann später habe ich angefangen, Kindern Bibelunterricht zu geben und einen Fußballdienst mit Jugendlichen zu machen. Mein Leben änderte sich. Ich wurde richtig gut in der Schule.
God changed my life into that person that people, when they hated me and they didn't like me and all of this, but today it's another story.
Ja, also damals hassten mich die Menschen, und aber jetzt sehen sie, wie sehr Gott mich verändert hat, und heute akzeptieren sie mich.
I went to university.
Ich bin zur Universität gegangen.
Then I was from this person who was the worst student, I became one of the best students at the university.
Ja, und vom schlechtesten Schüler habe ich mich verändert zum besten Student.
And this is all because of him, it's not me.
Ja, und das war alles Gott, nicht ich.
Then I went to US and I did a discipleship training school there.
Dann bin ich in die USA gegangen und habe mit Jugend mit einer Mission eine Jüngerschaftsschule gemacht.
And people every day would leave Kosovo because there is no hope and poverty is so high there.
Ja, und die Menschen verlassen jeden Tag in großen Scharen den Kosovo, weil es da einfach keine Hoffnung gibt.
I had the chance to stay in US and work there and have a life that people just can only imagine in Kosovo.
Ja, also einmal aus dem Kosovo draußen hätte ich die Chance gehabt, in den USA zu bleiben und ein Leben zu führen, das die Menschen sich im Kosovo überhaupt nicht mal erträumen könnten.
But God was clear, go back to your country.
Aber Gott war sehr, sehr klar in dieser Sache. Er hat gesagt, geh zurück zu deinen Leuten.
How did you hear about me? He asked me that question.
Und er stellte mir die Frage, wie hast du von mir gehört?
Because some people came and told you about this gospel with this good news.
Ja, weil Menschen zu dir gekommen sind in den Kosovo und dir von mir erzählt haben.
Nobody can reach better than you do because you know everything about this country and these people.
Niemand kann die Menschen dort besser erreichen als du, weil du sie wirklich kennst und alles über sie weißt.
Now I'm in Kosovo for a year. I don't have a job. I don't, you know, there is no hope for people still there, but I want to tell people that there is hope in God.
Also jetzt bin ich seit einem Jahr wieder zurück im Kosovo. Ich habe zwar keinen Job, also es gibt 50% Arbeitslosigkeit dort und es ist wirklich keine Hoffnung dort für die Menschen, aber ich möchte ihnen von Gottes Liebe erzählen.
I'm involved with some projects there, helping some really poor families with the water.
Können wir die Bilder jetzt sehen? Ich bin involviert in ein Hilfsprojekt, wo wir Menschen in den ganz entlegenen Dörfern helfen, ihre Brunnen zu reparieren.
The family here, it's just like 12 people living in that house and it's terrible conditions.
Also das erste Haus, das wir gesehen haben, dort leben 12 Menschen und es ist in einem fürchterlichen Zustand.
The sewage is just right outside of the house, close to the well.
Die Toilette ist außerhalb des Hauses, nur 2-3 Meter von dem Brunnen entfernt.
And they drank that water.
Und wenn es regnet, dann kommt das alles zusammen und die trinken das Wasser.
And so if you see, there is like everything you can see inside in that water.
Ja, also der Brunnen ist einfach nur ein Loch im Boden und
So I'm part of this and we are doing like taking water inside in the houses because the women usually carry the water from the wells for everything.
Ja, also an anderen Stellen, wo sind die Brunnen teilweise auch sehr weit weg und es ist normalerweise die Aufgabe der Frauen, das Wasser von den Brunnen dann nach Hause zu schleppen.
Ja. And my message today is like I would say to you, it's not that, it's nothing, it's all about God. But this action speaks much more than words. And I've tried that to share to people God's love by words but actions is something that touched their hearts all the time.
Also das nächste Bild zeigt, wir helfen diesen Menschen, die Brunnen zu reparieren. Wir haben jetzt nicht die Zeit, dieses Hilfsprojekt zu erklären, und das ist auch nicht der Punkt heute Abend. Worum es einfach geht, ist, Taten sprechen viel mehr als Worte, und durch das, was wir dort in diesem Hilfsprojekt tun, kommen wir in Verbindung mit den Menschen, können wir Beziehungen aufbauen und haben dann irgendwann auch die Gelegenheit, in einem privaten Gespräch ihnen von Jesus zu berichten, zum Beispiel.
So then you're able to become friends with them, to share God's love for them, everything you can do, because they see that you love them. And then they ask you, why did you come here? Because you never met us, you never knew us. How did you get here? Like, and the answer is, it's because of God and because He loves you.
Ja, und wenn wir dann die Beziehung aufgebaut haben, irgendwann kommt immer die Frage, hey, warum helft ihr uns eigentlich? Ihr kanntet uns doch gar nicht. Ihr seid einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Und dann können wir es sagen, es ist wegen Gottes Liebe. Er hat uns geliebt und er hat uns gesagt, jetzt zu euch zu kommen und euch zu lieben.
He loves you and he called us to love you.
Ja. Er liebt euch und er hat uns gerufen, euch auch zu lieben.
So that's my short story and thank you for listening.
Thank you very much, Besnik. Now I understand the picture I have seen of the glass of water filled by heaven with clear water. And it's also the water for the people in the Kosovo, and also the water of the living water Jesus will give us and will give to people in your country. Thank you very much for your testimony you have given to us.
Thank you.
Johannes, ich finde, das passt ganz gut. Ich glaube, viele Leute, wenn ich denen hier sagen würde, ich kenne jemanden, der war schon in Amerika auf der Universität und dann ist er in Kosovo freiwillig zurückgegangen, die würden sagen, das ist total unvernünftig. Wir sind gespannt, was du uns gleich zur Vernunft und zum Glauben sagen willst. Ich will noch ein Gebet mit dir sprechen. Guter Gott, wir bitten dich, dass du mit deinem Geist jetzt Johannes berührst, damit er uns berühren kann, damit wir nach dem Zeugnis, das wir schon gehört haben, verstehen, wie du auch uns in Dienst nimmst, Vernunft neu zu buchstabieren und ganz nah in der Beziehung zu dir zu sein. Segne jetzt Johannes für seinen Predigtdienst und schenke uns offene Herzen und Ohren. Amen.
Hallo. Geht's euch gut? Das ist schön. Mir geht's auch gut. Es ist eine große Ehre für mich, hier predigen zu dürfen. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Vielen Dank für viele, viele ermutigende Worte, die ich im Vorfeld bekommen habe. Unter anderem auch der Spruch, Moment mal Johannes, wenn du über Vernunft predigst, musst du doch selber erstmal vernünftig sein. Es war nicht meine Mutter. Ihr habt am Eingang Karten bekommen, eine rote und eine grüne Karte. Genau. Und zwar ist diese Karte dazu da, damit ihr mir Fragen beantwortet. Es ist recht simpel, ich stelle eine Frage, die Frage wird auch über PowerPoint erscheinen. Und wenn ihr diese Frage mit Ja beantworten könnt, dann hebt ihr die grüne Karte. Und wenn ihr diese Frage mit Nein beantworten würdet, dann hebt ihr die rote Karte, okay? Grün, genau, an dieser Stelle. Super, okay, erste Frage. Ist es vernünftig, wählen zu gehen? Grün. Alle grün gewählt, super. Zweite Frage. Ist es vernünftig, davon auszugehen, dass die Oberflächenspannung von Wasser ausreichend Halt bietet, um darauf laufen zu können? Okay, wir haben viermal grün. Nächste Frage. Ist es vernünftig, das Auto öfter mal stehen zu lassen und mit dem Fahrrad zu fahren? Ein paar Mal rot ist dabei. Dabei haben doch vorher alle grün gewählt. Was ist los? Okay. Nächste Frage. Ist es vernünftig, in Zeiten des Krieges einem Hirten die alleinige Führung des Staates zu übertragen? Noch unentschieden? Einige? Aber es wird schon ausgeglichener. Okay. Nächste Frage. Ist es vernünftig, den Entschluss zu fassen, als Aussteiger in der Wüste zu leben? Doch, auch da ist ein bisschen grün mit dabei. Getrennte Meinungen. Super. Ich bin 19 Jahre alt. Vor mir liegen noch 4 Monate von meinem FSJ hier in dieser Gemeinde. Ich bin letztes Jahr bei meinen Eltern ausgezogen und hier hin nach Iserlohn. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das Wort Vernunft mir sehr häufig begegnet. Gute Ratschläge, gib dein Geld vernünftig aus oder eben nicht aus. Bist du vernünftig versichert? Studier was Vernünftiges. Meine Mutter hat sogar am Anfang die Sorge gehabt, dass ich nichts Vernünftiges mehr esse, wenn ich ausziehe. Das alles ist Ausdruck von Liebe, das weiß ich, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Leute kümmern sich um mich, machen sich Sorgen um mich, um meine Gesundheit, um meine Situation und um meine Zukunft. Und das sind Ratschläge, die mich auch schon sehr oft zur Vernunft gebracht haben. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich Stunden mit meinem Vater im Wohnzimmer verbracht habe und ihn davon versucht habe zu überzeugen, dass es jetzt dran wäre, die Schule abzubrechen und Musik zu machen. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die er in mich investiert hat. Für die Ratschläge, die mich zur Vernunft gebracht haben. Aber was ist Vernunft? Nee, noch nicht, danke. Kommt gleich. Super. Wenn ich mich mit den Ratschlägen beschäftige, die ich bekommen darf, dann heißt vernünftig handeln meistens 2 Sachen. Das erste ist, so zu handeln, dass man finanziell und gesundheitlich in irgendeiner Weise abgesichert ist. Einen Beruf erlernen, Geld verdienen, dass man irgendwie wohnen kann, irgendwie essen kann, sich hinterher was leisten kann. So zu leben, dass man auf seine Gesundheit achtet, auf seinen Körper Acht gibt. Wer sowas tut, der handelt vernünftig. Das zweite habe ich mal soziale Sicherheit genannt. Darauf zu achten, wie ich nach außen wirke. Was denken andere von mir oder was sollen denn die anderen von mir denken? Doch häufig ist es dann so, dass das Ergebnis dieses vernünftigen Handelns lange nicht so zufriedenstellend ist, wie man sich das am Anfang gedacht hat. Denn im Kleinen und Konkreten bedeutet vernünftig zu handeln auch ganz oft, sei still, pass dich an, fall nicht auf, halt den Mund. Manchmal heißt es auch, du bist zu jung, du bist zu klein, zu alt, zu unmusikalisch, zu ungeschickt. Ich zum Beispiel, ich bin nicht so der Heimwerker. Und es ist immer öfter vernünftig, das andere Leute machen zu lassen, bevor irgendwas kaputt geht. Entweder ich oder das IKEA-Regal. Aber das führt in vielen Fällen dazu, dass wir alle in unseren begrenzten Möglichkeiten leben. Ganz sicher und ganz vernünftig. Aber da Angst vor dem haben, was wir nicht können. Und da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das so vernünftig klingt. Jetzt kannst du einmal es dran machen. Was ist Vernunft? Das sagt der Duden über die Vernunft. Vernunft ist die geistige Eigenschaft des Menschen, Einsichten zu gewinnen, Zusammenhänge zu erkennen, Dinge zu überschauen, sich ein Urteil zu bilden und sich in seinem Handeln danach zu richten. Ich habe die Einsicht, dass ich zwei linke Hände habe. Ich erkenne den Zusammenhang, dass ich für dieses Regal mindestens eine rechte Hand brauche. Ich überschaue mein Telefonbuch und finde die Nummer meines Vaters. Ich fälle das Urteil, dass der das besser kann und richte mich in meinem Handeln danach, indem ich ihn anrufe. Dieses vielleicht eher lustige Beispiel dient dazu zu verdeutlichen, dass wir das Anpacken von großen Dingen, die uns groß erscheinen, häufig als unvernünftig abtun. Versteht mich bitte nicht falsch, es ist gut, dass wir unterschiedliche Kompetenzen haben. Es ist gut, dass wir unterschiedliche Dinge können. Denn wir brauchen das miteinander. Wir müssen uns miteinander ergänzen. Aber irgendwann bist du dran. Irgendwann bist du an der Reihe. Jemanden, dem das passiert ist, das ist Johannes der Täufer. Wenn wir Johannes dem Täufer heute begegnen würden, wird er locker als Freak durchgehen. Als Freak. Als Verrückter. Er lebt in der Wüste und er hatte nicht einfach nur kein Geld, keine Ausbildung, keine Familie, keinen Wohnsitz, noch nicht mal Kleidung und Essen, sondern er hatte auch kein Interesse daran. Er hat sich ganz bewusst dazu entschieden, so zu leben. Wenn wir uns seine Geschichte angucken, scheint es so, als würde er sich hauptberuflich mit so ziemlich jedem Anliegen anlegen, der gesellschaftlich höher steht als er. Dazu zählt oft Pharisäer oder Sadduzäer zu beleidigen. Das war schon mehr als ermahnen, was Johannes da am Jordan getan hat. Und diejenigen, die sich von ihm haben ermahnen lassen, die hat er getauft. Doch sein Leben endet letztendlich in Gefangenschaft und Hinrichtung. Einmal zu oft eine dicke Lippe riskiert. Ist das ein vernünftiger Lebensweg? Ich glaube, wir alle würden sagen, nein. Wir sind ganz schnell dabei, Johannes Ratschläge zu geben. Denk doch an deine Eltern. Denk an deine Gesundheit. an deine Zukunft. Denk an deinen Ruf, was sollen denn die anderen von dir denken? Aber Johannes war kein Idiot. Und das sagt auch die Bibel an zwei Stellen ganz deutlich. Johannes hat Jesus als den Messias erkannt, noch bevor er geboren wurde. Manche Menschen brauchen dafür ein Leben lang. Manche Menschen erkennen das gar nicht. Und Johannes hat das erkannt, bevor er überhaupt sein Leben auf dieser Erde begonnen hat. Die zweite Stelle steht in Lukas Kapitel 1, Vers 80. Einer meiner Lieblingsverse. Johannes nahm an Verstand zu und ging in die Wüste. Johannes wurde vernünftig und ging in die Wüste. Es war vernünftig, in die Wüste zu gehen. Es war klug, in die Wüste zu gehen. Unsere Definition von Vernunft hält uns normalerweise von Wüsten fern. Hält uns normalerweise von der Situation, in Gefangenschaft zu geraten, fern. Seine Vernunft brachte ihn erst dahin. Was hatte Johannes wohl für eine Definition von Vernunft? Ich glaube, in der Bibel eine Stelle gefunden zu haben, der dieser Definition sehr nahe kommt. Nämlich in Sprüche 1, Vers 7, da steht: Den Herrn ernst nehmen ist Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, der verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Gott hatte einen Plan mit Johannes. Er hat ihn aus einem Grund heraus erschaffen, zu einem Zweck. Den finden wir in Lukas 1, Vers 15 bis 17. Er ist vom Herrn zum großen Taten berufen. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Das sagt der Engel zu Zacharias, dem Vater von Johannes, als er ihm dessen Geburt ankündigt. Das ist Gottes Plan mit Johannes gewesen. Das ist Gottes Plan, der Johannes in die Wüste gebracht hat. Und Johannes hat sich darauf eingelassen, weil er die Einsicht hatte, zu sagen: Gott, du weißt besser, was für mein Leben richtig ist, als ich selber. Ich nehme das, was du damals durch deinen Engel zu meinem Vater gesagt hast, das nehme ich ernst. Und das ist der Anfang aller Vernunft. Und natürlich gab es Hindernisse. Sicher. Johannes hatte kein Geld. Er hatte höchstwahrscheinlich kein theologisches Studium, keine Unterstützer. Und er wird sich auch die Frage gestellt haben: Was soll ich essen? Wo soll ich schlafen? Wo wohnen? Was soll ich anziehen? Ganz fundamentale Dinge, die ihm plötzlich fehlten. Und wir wissen nicht, ob er diese Frage auch Gott gestellt hat. Was wir aber wissen, ist, dass es ihn nicht davon abgehalten hat, Gottes Willen zu tun. All diese Unsicherheit, in die sich Johannes begibt, hält ihn nicht davon ab, Gottes Willen zu tun. Denn er hat den Zusammenhang erkannt zwischen ihm und Gott. Du bist nicht etwas, das parallel zu Gott existiert, genauso wenig wie es Johannes war. Das wirkt zusammen. Gott wirkt in deinem Leben und Gott will durch dein Leben wirken. Das ist der Grund, weshalb wir ihm vertrauen können. Das ist der Grund, weshalb wir Gott ernst nehmen sollten in dem, was er für unser Leben will. Und wenn wir dann mal herausgefunden haben, was Gott eventuell für unser Leben wollen könnte, dann fangen wir ganz häufig damit an, Gott zu versuchen, diese Welt zu erklären. Gott, das ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Das sind gerade nicht die richtigen Umstände. Das ist nicht der richtige Tonfall. Nehmen wir da Gott noch ernst als der, der er ist? Als derjenige, der diese Welt gemacht hat? Und auch als derjenige, der auch in dieser Welt gelebt hat? Der diese Welt kennt? Der dich kennt? Und der besser weiß, was richtig für dein Leben ist, als du selber? Glaubst du, dass es Zeit für dich ist, die Berufung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, trotz aller Umstände ernst zu nehmen? Ich möchte was Ermutigendes sagen, was ihr sicherlich auch schon oft gehört habt. Sein Joch ist leicht. Gott gibt dir nichts, was du nicht mit ihm gemeinsam tragen könntest. Das ist keine Ausrede. Die Ausrede, ich bin zu klein, zu jung, zu schwach, zu alt, gibt es nicht. Denn Gott ist nichts von dem und er hilft dir tragen. Und vielleicht ist es dann an der Zeit, auf diesen einen Menschen zuzugehen. Vielleicht an der Zeit, dieses eine Materielle loszulassen, wegzugeben. Vielleicht an der Zeit, die eine Beziehung aufzugeben. Noch etwas Ermutigendes. Gottes Plan ist meistens unvernünftig. Denn es ist unvernünftig, mit 5 Broten und 2 Fischen zu versuchen, 5000 Mann zu ernähren. Und es ist unvernünftig, einen Hirten inmitten eines Krieges zum König zu erklären. Und Petrus war sicherlich unvernünftig, als er versucht hat, auf dem Wasser zu gehen. Nach unserem Maßstab. Und vielleicht ist es für einige Leute unvernünftig, von dir Großes zu erwarten. Etwas, was riskant ist. Etwas, was gefährlich ist. Oder verrückt. Oder spektakulär. Aber du hast Gott an deiner Seite. Und er weiß besser, was richtig für dich ist. Und wenn ich eins weiß, oft erleben durfte und immer wieder erleben darf, dann, dass große Dinge passieren, wenn wir trotz allem auf Gott vertrauen. Und das ist Vernunft. Amen.
Immer ist es vernünftig, aber die Liebe, sie geht ihren Weg. Und in dieser Liebe lädt Gott uns ein an seinen Tisch. So wie wir sind, dürfen wir kommen, dürfen ablegen, dürfen empfangen und dürfen uns erneuern lassen und senden lassen. Dafür wollen wir ihm die Ehre geben. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.